ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Kampf- und aktionslastige Szenen. Das passt hervorragend, weil wir gerade schon in der Vorbesprechung kurz davor waren, uns selber auf die Fresse zu hauen. Na, zumindest so ein bisschen. Technische Probleme und Menschen, die auf technische Geräte einschlagen, ist jetzt prinzipiell keine Action-Szene.
Es war eindeutig.
Könnte man aber als eine schreiben.
Ja, es war aber eindeutig menschliches Versagen. Also mein Rechner kann nichts dafür, wenn ich daneben klicke.
Auch das macht ja nichts. Also wir wollen uns sowohl über Szenen unterhalten, in denen tatsächlich Charaktere sich an die Gurgel gehen oder es zumindest versuchen, als auch grober gefasst einfach Szenen, in denen die Aktion im Vordergrund steht. Das kann ja tatsächlich was Konfrontatives sein, muss es aber nicht unbedingt zwingend. Wir werden das sehen.
Genau.
Ich habe jetzt hier als ersten Punkt in unserer Übersicht Definition stehen. Ich fasse das jetzt einfach mal ganz grob. Prinzipiell ist es ja immer so, dass man Mikro- und Makroebenen hat, was so eine Szenengestaltung angeht. Ich habe da jetzt insofern das Glück, als dass es sich ergab, dass einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, Hello Future Me, letztlich erst eine Serie zu Kampfszenen gemacht hat, in denen halt genau diese Mikro- und Makro-Dinge definiert wurden. Also wer dem Englischen, des Englischen mächtig ist, ich bin Autor, ich brauche kein Deutsch können, der kann sich das da tatsächlich angucken. Und da geht es halt vor allen Dingen um die Unterscheidung zwischen dem, so der Makrostruktur, wo setze ich Szenen hin, die tatsächlich aktionslastiger sind in der größeren Story. Und dann geht es um das Mikro. Wie formuliere ich das? Wie mache ich das überhaupt? Wie baue ich so eine Szene auf? Wo geht es in der Szene an sich? Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Unterscheidung, weil so ein bisschen Informationsmanagement, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber jede Szene hat auch irgendwo mit Informationsmanagement zu tun.
Ja, ja.
Und aktionslastige Szenen sind oft Übergangsszenen. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Charaktere müssen von A nach B reisen oder haben sich vorgenommen, zusammen ein Boot zu bauen oder sowas. Mhm. Was meistens einen Übergang markiert zwischen zwei anderen Dialogen, Plotpunkten, was auch immer. Und in der Makroüberlegung würde man jetzt quasi so informationsmanagement-technisch darüber nachdenken, was kann denn in dieser Szene noch passieren, damit das nicht einfach nur ist, die Charaktere beschreiben 5 Stunden, wie sie von A nach B gekommen sind. Das wäre so die Makroüberlegung. Ist das wirklich an dieser Stelle tatsächlich notwendig oder kann ich das in einem Tell-Satz zusammenfassen mit Sie kamen an?
So. Ja.
Eine unereignisreiche Reise später. Oder kann ich tatsächlich Informationsmanagement technisch das auserzählen und daran zum Beispiel irgendwie Worldbuilding unterbringen oder eine Charakterentwicklung, Beziehungsentwicklung, kann da irgendwas passieren in dieser an sich relativ aktionslastigen Szene?
Okay, ja, dann sollten wir vielleicht auch nochmal kurz zwischen Action und Aktion unterscheiden, weil das ist ja, genau. Das ist ja, ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, irgendwo, irgendwann, aber im Allgemeinen wird ja mit Action so Szenen, in denen viel schnell passiert, wo also voll die Action abgeht, genau, versus Szenen mit Aktion, die auch langsam sein können, aber es geht halt vor allem darum, dass Dinge getan werden und weniger darum, dass sich die Leute unterhalten. Das sind immer die Szenen, vor denen ich große Angst habe, weil ich echt schlecht darin bin, zu beschreiben, wie Leute irgendwas tun. Das nicht miteinander reden ist. Da gehen
ja,
die Formulierungen
wir das,
aus.
Wir werden das jetzt mal unterscheiden zwischen Aktion und dann tatsächlich Kampf, wobei ich jetzt unter Kampf auch sowas wie Jump and Run, also so eine Flucht oder was weiß ich, also so wirkliche Action-Szenen packen wir jetzt einfach mal in die eine Richtung und dann die aktionslastigen Szenen packen wir in die andere Richtung und ich hoffe, wir haben so ein paar Tipps für beides.
Okay, machen wir so
Also
ein, machen wir dies sozusagen eine Kadenz aus Aktion, Action, Kampf.
genau.
Okay.
So. Und das wäre jetzt erstmal so das, was für mich am wichtigsten wäre, für diese Folge zu definieren. Ne? Zum einen, es gibt halt Mikro- und Makro-Überlegungen, die man anstellen kann. Zum einen, wo baue ich diese Szenen ein? Das ist die Makro-Überlegung. Zum anderen, wie setze ich diese Szene um? Das ist die Mikro-Überlegung. Und zum anderen, ist es tatsächlich eine Action-Szene, eine Konfrontationsszene, eine Szene, in der ganz viele Dinge ganz schnell passieren müssen? Oder ist es einfach eine Szene, in der die Aktion im Vordergrund steht? Also es geht gerade nicht darum, dass sich diese zwei Leute in einem Zimmer befinden und beim Tee trinken miteinander reden, sondern die sind jetzt gerade irgendwie dabei, irgendwas tatsächlich körperlich zu tun. Was jetzt erstmal mit dem Erzähltempo noch nicht so viel zu tun hat, kann, muss aber nicht. Sind wir mit dieser Definition erstmal glücklich?
Würde ich sagen. So.
Schön.
Alles in allem.
Sehr gut. Ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen rambly, aber das habe ich oft. Von daher
Ja,
damit.
es ist ja auch einfach. Manche Dinge sind auch einfach ein bisschen rambly. Das liegt
Ich
manchmal
würde
auf der
mich von
Hand.
daher jetzt erstmal, weil ich denke, dass ich da so ein bisschen mehr Erfahrung zu beitragen kann, auf die Szenen konzentrieren, wo es tatsächlich um Kampf, um Jump and Run, also um die klassische Action geht. Und dann würde ich vielleicht dir eher so den Raum geben, wenn es darum geht, so ein bisschen Erfahrungen beizutragen zu aktionslastigen Szenen. Ich meine, wenn du sagst, du hast prinzipiell immer das Gefühl, dass das ganz furchtbar schwierig ist, heißt das ja, dass du die auch schon durchaus ab und zu mal brauchst und ab und zu mal schreibst.
Ja. Ich
Ne?
versuche nach Kräften, es zu vermeiden.
Und zumindest was die Kampfszene, also in meinem Also in meiner Erfahrung, was die Kampf- oder die Jump'n'Run- oder die Action-Szene von der aktionslastigen Szene in meiner Erfahrung unterscheidet, ist vor allen Dingen, dass ich für Kampf- und Jump'n'Run-Szenen immer so erstmal die Frage stellt, was muss ich dafür recherchieren? Das kann auch bei aktionslastigen Szenen der Fall sein. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, wie man ein Boot baut, wenn das jetzt was ist, was sich meine Charaktere plötzlich überlegt haben, dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schnitzen wollen oder so. Das wüsste ich jetzt auch nicht, wie das geht, aber zumindest, wenn es halt tatsächlich so um Konfrontation oder sowas geht, die wenigsten von uns haben, glaube ich, mal einen Fechtkurs gemacht oder so. Ich meine, auch da gibt es, die das tun, oder sind halt so total die Martial Art Cracks oder sind tatsächlich mal vor einem Vulkan weggelaufen und könnten auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, wie das so ist. Von daher braucht das für mich immer so ein bisschen mehr Recherche, bevor ich das mir wirklich vorstellen kann. Also es schreibt ja nicht jeder so wie ich. Ich muss mir so eine Szene ja wirklich so visualisieren, wie so ein Film. Und da fahre ich mit meiner Fantasie, gerade was Kampfszenen angeht, schon mal oft direkt vor die Wand, weil ich mir denke, ja. Die sollen sich jetzt auf die Fresse hauen. Joa, keine Ahnung. Ist so, sieht im Film immer so furchtbar einfach aus. Aber die haben auch Kampfchoreografen und so. Und diese Leute verdienen viel Geld und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht.
Oh ja.
Ne? Und daher bin ich halt ein großer Fan und ich glaube, das kann man auch für viele verschiedene aktionslastige Szenen übernehmen, am lebenden Objekt zu studieren. Jetzt ist es allerdings so, wir haben ja, ich glaube, das war in irgendeiner anderen Folge, an die ich mich gerade nicht erinnere, war das Dialogführung oder so? Da hatten wir schon mal dieses Tun, was der Charakter tut.
Ja.
Ne? Also dieses Aufstehen und mal genau das tun und genau in die Richtung gucken und genau die Gesten machen, die der Charakter so tut.
Method Acting.
Method Acting würde ich jetzt für aktionslastige Szenen auch vorschlagen, kann tatsächlich helfen. Also ich würde jetzt nicht vorschlagen, dass man sich irgendwie im Baumarkt einen Bootbausatz kauft oder so. Aber man kann ja tatsächlich mal gucken, wie ist das so, wenn man zum Beispiel lange in der Hocke arbeiten muss an irgendwas, um zum Beispiel so ein bisschen Spezifizität reinzukriegen, was so die körperliche Beschreibung angeht. So, wo bin ich im Vergleich zu dem anderen Objekt und zu der anderen Person? Eventuell kommen wir nachher noch zu, warum das wichtig ist.
Es ist
Aber das kann man
auch,
ja mal ausprobieren. Oder auch,
ja.
also selbst wenn man jetzt keine 5 Tage durch einen Wald reist mit einer Karawane von Pferden und Wagen und so, man kann zumindest mal durch den Wald gelaufen sein für so 1, 2 Stunden und mal gucken, wie ist das so?
Ja, vor allem kann man auch auf YouTube gehen und sich da Videos dazu angucken, in denen Leute, die das tatsächlich gemacht haben, sich dabei filmen, wie sie das machen und dabei erklären und irgendwie das mal ausprobieren und danach resümieren. Also da kann man dann schon auch zweiter Hand Einblicke in die, ja, da reinkriegen, was nötig ist, wie lange Dinge brauchen. Was man dafür eigentlich an Werkzeug alles braucht, was man beachten muss und so, was man so als Otto-Normalverbraucher einfach nicht weiß, weil es einem noch nie von irgendwem gesagt wurde. Und sich dabei auf andere Bücher zu beziehen oder auf Filme zu beziehen, weil man nie weiß, wie gut ist das tatsächlich recherchiert, und natürlich gibt es Leute, denen ist es total egal und die wissen auch selber gar nicht, wie das so ist. Aber für mich persönlich ist so Recherche so eine Möglichkeit, meine Geschichte in der Realität zu verankern und durch die Grenzen der Realität und die Notwendigkeiten schaffe ich mir auch noch so ein gewisses Gerüst, das meiner Willkür, meiner erzählerischen Willkür so ein paar Grenzen setzt. Und es kann auch einfach auch sehr inspirativ sein, zu sehen, so, oh, okay,
Auf
das
jeden
ist
Fall.
nötig, da fällt mir dann noch was für eine Szene ein, oder ah, da kann ich ja dann diese Sache noch einbauen, während sie das machen und sowas. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr großer Freund des YouTube-Videos auf Endlosschleife. Also auch und gerade, wenn es tatsächlich um Kampftechniken geht, weil das ist ja auch noch so eine Geschichte. Wenn sich deine Charaktere einfach in einer Situation befinden, in der sie, keine Ahnung, gegen eine Horde Zombies anrennen, sage ich jetzt mal, die halt keinen Kampfskill whatsoever haben und deine Charaktere sind vielleicht irgendwie Leute, die sich vorher auch noch nie geprügelt haben, was der Lebensrealität von vielen Menschen entspricht. Also ich zumindest habe mich noch nie physisch mit irgendwem geprügelt, außer vielleicht mit meinem Bruder, als er noch kleiner war, aber das zählen wir jetzt mal nicht. Es ist halt eine andere Geschichte. Dann kannst du vielleicht das noch so ein bisschen dir vorstellen, okay, wenn jetzt jemand kommen würde und würde mir an die Gurgel gehen wollen, dann würde ich mich vielleicht ducken oder versuchen, irgendwie wegzustolpern oder irgendwie sowas. Aber wenn du Charaktere hast, die das, was sie da machen wollen, tatsächlich gut können, dann muss sich das in der Erzählung auch irgendwo wiederfinden. Dann musst du zumindest so ein Grundverständnis von so ein bisschen Fachvokabular haben. Und dann muss das auch in der Erzählung reflektiert werden, dass der Charakter tatsächlich weiß, was er da tut.
Ja, wobei das schwierig ist, weil ich habe gestern noch mit meinem Mann auch so ein bisschen darüber geredet, weil ich lese jetzt nicht so viele Sachen, in denen Action-Szenen vorkommen, aber Hases allerliebstes Lieblingsbuch ist, da sind einige Action-Szenen drin. Und er hat dann überlegt, wie er das beschreiben würde, und fing dann an, mit Ninjutsu-Fachvokabeln um sich zu werfen. Wo ich so dann meinte, so, okay, aber niemand, der sich jetzt irgendwie tiefer mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, was du da meinst und kann sich da irgendwas drunter vorstellen. Das heißt, solche Szenen sind Sofern man nicht irgendwie vorher den Charakter beim Training gezeigt hat und irgendwie gezeigt hat, wie er diese oder jene Technik lernt und wie das dann genau aussieht, würde ich darauf verzichten. Auch wenn, ja, der ist irgendwie Ninjutsu-Meister, schwarzer Gürtel, 15, 35. Dan, quasi schon fast erleuchtet. Und würde sich nie irgendwie dazu herablassen, zu sagen, er haut ihm mit der Faust auf die Fresse, sondern da gibt es dann auch ein Fachwort für. Ja, das ist einfach, muss man sich überlegen, will ich den Charakter realistischer zeigen oder will ich möglichst viel von meiner Leserschaft mitnehmen, dass die Leute dann auch was damit anfangen können. Mhm. Weil wenn du eine
Szene... Ja, das ist definitiv richtig. Aber ne, wie gesagt, zumindest, also ich persönlich bin das für so ein, ich weiß, das ist sehr schwammig. Ja. Ich habe prinzipiell nichts dagegen, wenn ich tatsächlich irgendwie so 1, 2, 3 Fachvokabeln mal irgendwo eingeschmissen bekomme, um mir zu zeigen, okay, sowohl der Autor als auch der Charakter. Aha. Haben tatsächlich irgendwie recherchiert, wie zum Beispiel dieses Ding, was man auf einem Boot benutzt, um andere Boote irgendwie ranzuziehen, irgendwie tatsächlich heißt. Aha. Das kommt aber immer so drauf an, ob das gerade irgendwas ist, wo es tatsächlich schlimm ist, wenn ich nicht verstehe, wie genau das aussieht.
Oder wo es sich aus dem Kontext erklärt. Er nimmt den Bootshaken, um das andere Boot ranzuziehen. Dann weißt du, was ein Bootshaken ist.
Wenn mir jetzt halt irgendwer, der sich wirklich ganz toll mit Schwertkampf auskennt, irgendwie schreibt, dass das nicht irgendwie Schwertgriff heißt, sondern
Heft.
Irgendwie anders, aber es erschließt sich aus dem Kontext ganz genau, dass das immer noch das Ding ist, woran man das Schwert festhält,
ja.
Dann kann da auch ein Fachvokabular reinfließen, das stört mich dann nicht. Wenn es tatsächlich, ne, wenn es tatsächlich so die Beschreibung der physischen Aktionen überlagert, sodass da halt irgendwelche Begriffe vorkommen, die für eine gewisse Handlung stehen, aber ich keine Ahnung habe, wie diese Handlung aussieht, weil mir dieser Begriff nicht sagt und sich das aus dem Kontext auch nicht erschließen kann, dann ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, sollte man eventuell ein bisschen die realistische Charakterinnensicht dem opfern, dass der arme Leser keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
Ja.
Weil man schlägt dann ja auch aus. Ne? Es hat ja dann ja. Auch den umgekehrten Effekt. Also es gibt dann vielleicht irgendwie 3 Martial Arts Cracks in deiner Leserschaft, die total overawed sind, dass du halt irgendwie dieses Vokabular total drauf hast, aber die restlichen 300 von deinen Lesern denken sich so, what? Und sind dann halt sofort raus. Sind dann halt so disengaged von der Szene und es interessiert sie gar nicht mehr. Und das ist dann halt auch so ein Kosten-Nutzen-Relation.
Genau, was jetzt auf keinen Fall bedeuten soll, dass man nicht auch die ganzen Fachbegriffe und sowas recherchieren soll. Ich finde das wichtig, das zu können, das zu tun, auch weil man dann erst eine Vorstellung davon bekommt, wie komplex und weit das Feld ist, also eigentlich das Feld ist, mit dem man es da zu tun hat.
Hm.
Und man kann dann zumindest so ein kleines bisschen gegen den eigenen Dunning-Krüger-Effekt vorgehen. Und es ist auch, man kann so ein bisschen daraus die Denkweise lesen, die sich irgendwie entwickelt, wenn man sich mit einem Thema länger beschäftigt. Hm. Weil wenn du zum Beispiel so unbewaffneten Nahkampf trainierst, dann fängst du an, andere Menschen so ein bisschen anders wahrzunehmen, weil du weißt, wie nimmst du jemanden in den Hebel, wie funktioniert das? Das heißt, du nimmst Anatomie nochmal anders wahr und nimmst auch deinen eigenen Körper nochmal anders wahr und hast ein anderes Verhältnis dazu, andere Menschen zu berühren und auch irgendwie dich körperlich irgendwo durchzusetzen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass du jemandem auf die Rübe haust, sondern in dem Sinne, dass du halt mit dem Bewusstsein, dass dein Körper eine Waffe ist, durch die Gegend spazierst, zum Beispiel. Das kann halt dazu auch helfen, einem Charakter noch mehr Tiefe zu geben und einfach noch eine konkretere Vorstellung davon zu kriegen, was es bedeutet, dass ein Charakter dieses oder jenes Skillset hat oder nicht hat. So.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also auch da kann man natürlich, also fast alles, was man tut, sollte ja irgendwie auch einen Rückschluss auf den Charakter zulassen, der es tut. Und das reflektiert sich auch in aktionslastigen Szenen, weil wenn da, also sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal die Szenen raus, wo die Charaktere von A nach B reisen, weil das kann so ziemlich jedem Charakter passieren. Aber ja, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, Charakterisierung einfließen zu lassen, weil die einen finden Reisen super, die anderen finden Reisen total doof und da fängt es dann schon an. Von da aus kann man dann schon weiter überlegen. Aber gerade wenn es eben um andere Aktionen geht, die sich die Charaktere so überlegen, ich bleibe jetzt mal bei meinem Bootsbau, weil darauf habe ich mich jetzt festgelegt. Für diese Folge ist das jetzt unsere Metaphor of Choice. Würde ja keinen Charakter machen, der, keine Ahnung, mit Seefahren und Wasser und keine Ahnung, was überhaupt nichts anfangen kann.
Es sei denn, er sitzt auf einer einsamen Insel fest.
Er sitzt auf einer einsamen Insel fest. Aber selbst dann wäre das ja dann eine Aktion, die er tut aus Überlebenswillen und nicht, weil er sich freiwillig dazu entschlossen hat, weil ihm das Spaß macht.
Das stimmt.
Da sind ja auch dann schon wieder so verschiedene Nuancen zu bedenken. Genauso sieht es auch mit Kampf aus. Verschiedene Charaktere werden verschiedene Kampfrichtungen haben. Es gibt Charaktere, für die ist es halt ganz natürlich, dass sie halt Fechtmeister sind, wenn sie halt überhaupt irgendwas machen, weil das ist halt irgendwie ich sag jetzt mal, ne, das ist halt so ein bisschen High Class und auch so ein bisschen, ne, so das, was man sich halt irgendwie vorstellt, wenn man so von High Society Duellen ausgeht, dann fechten die halt. Während halt ein anderer Charakter, der irgendwie im Slum aufgewachsen ist, wahrscheinlich wenig Gelegenheit hatte, Fechtunterricht zu nehmen. Und um sich vorzustellen, wie so jemand kämpfen würde, würde ich dann eher die YouTube-Videos empfehlen von, keine Ahnung, waffenlosen Kampftechniken, irgendwie Selbstverteidigungstechniken. Wenn er eine wirklich gute Ausbildung hatte, das hatte ich jetzt letztens, da habe ich mir überlegt, wie würde dieser Charakter, der wirklich darauf hintrainiert ist und sich hintrainiert hat, ohne Waffen auf jemand anderen loszugehen? Da habe ich zum Beispiel ein YouTube-Video auf Endlosschleife gehabt von einer waffenlosen Kampfdemonstration von Elitetruppen.
Krass, Maga!
Ja, sowas ähnliches wie Krav Maga, aber halt wirklich so im soldatischen Kontext, weil diese Leute das halt tatsächlich auch relativ diszipliniert trainieren und das zeigt sich, wie du halt schon richtig sagst, das zeigt sich dann halt auch, wie du auftrittst, wenn du in so eine Situation reingehst. Dann bist du halt nicht überfordert von irgendwas, weil das ist genau das, was du trainiert hast. Und das sollte sich dann auch in der Kampfszene irgendwo zeigen, dass du dieses Ping-Pong von Aktion, Pause, Reaktion oder Reaktion, Pause, Aktion, was halt immer in Kampfszenen immer so ein bisschen, ne, das Pendel ist,
wobei
sollte Pausen dann auch da widerspiegeln.
Ja, wobei die Pausen in einem Kampf zwischen zwei echt guten Leuten, die so... Es gibt ja auch recht schnelle Kampftechniken. Ist ja nicht alles Boxen mit umeinander tänzeln, sondern den gibt's auch. Es gibt auf YouTube so ein Video. Es gibt auf YouTube so ein Video, wo sich so zwei Hamster prügeln und also animiertes Video, wo sich zwei Hamster prügeln und das ist irgendwie so in schnell gezeigt. Das ist so und dann fliegen sie wieder auseinander und dann wird das aber in Slow Motion gezeigt, wie die sich da irgendwie so Matrix-Style irgendwie kloppen und das ist, ja, es gibt sehr, sehr schnelle Kampftechniken auch.
Ja, es gibt also, sehr schnelle Kampftechniken auf jeden Fall. Aber für die, also meistens, wenn man es, also zumindest ist das so meine Erfahrung, wenn man es halt irgendwo liest, sind ne, so Kampfszenen normalerweise eher so Aktionen, dann kann man mal einen Satz sagen oder einen Satz denken, dann muss man wieder auf irgendwas reagieren, dann hat man die nächste Aktion, dann kann man vielleicht mal wieder einen Satz sagen und einen Satz denken und dann muss man wieder reagieren. Auf diese ganze Tempogeschichte und wie viel Dialog bzw. Monolog man in solchen schnellen Szenen tatsächlich unterbringen kann, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber ja, also das wäre so für mich so eine charakteristische Überlegung, welche Art von Ausbildung hat mein Charakter in dem, was er gerade tun will, egal ob das Bootsbauen oder jemandem auf die Fresse hauen ist. Und wie projiziert sich das nach außen? Weil wenn jemand ein hochtalentierter und sehr erfahrener Bootsbauer ist, dann wird er da auch anders rangehen als jemand, der sich halt denkt, ich habe hier diese beiden Stöcke, lass sie mal so lange zusammenschlagen, bis ein Floß draus wird.
Eventuell. Ja, und das so die Spezifizität, die du hier in einem Stichpunkt auch noch erwähnt hast, ist an der Stelle auch super wichtig. Fiel mir vor allem gerade ein, wo es darum ging, ja, jemand, der in Kampftechnik ausgebildet ist, tritt anders auf als jemand, der das nicht ist. Was nicht bedeutet, dass alle Leute, die in einer Kampftechnik ausgebildet sind und sich da selbstbewusst fühlen, irgendwie mit so einer super, weißt du, so wie dieser innerlich aufgeblasene Sylvester Stallone, der da irgendwie die Szene Nein. betritt und quasi schon mit nur einem Blick sagt, ich weiß auf Anhieb 30 Möglichkeiten, dich mit meinem Daumen zu töten. Sondern,
solche Charaktere kann es auch.
ja, kann es auch geben, aber das ist halt nicht die einzige Art und Weise, sondern es gibt auch Leute, die unterschiedliche Kampfsportarten oder Kampfkunstarten haben auch eine unterschiedliche Philosophie dahinter. Und manche haben halt die Philosophie, dass du eben vor allem deshalb lernst zu kämpfen, um nicht zu kämpfen. Und das ist, ja, also das ist, ich weiß jetzt nicht, wie es mit westlichen Kampfkunstsachen ist, so mit Fechten oder Boxen ist ja, glaube ich, auch eher westlich, wobei ich glaube, Boxen ist ziemlich universal, aber vor allem bei den fernöstlichen Sachen ist eigentlich immer noch so ein philosophischer und teilweise auch religiöser Hintergrund dabei. Und das, was nicht bedeutet, dass jeder, der diese Kampfkunst ausübt, das auch toll findet und sich damit identifiziert und so, aber das ist halt, na, zum Teil sind halt Leute auch von der Philosophie angezogen und es gibt da halt ein breites Spektrum und ja, halt zu gucken, dass man seinen Charakter auftreten lässt, wie er ist, mit seinen Eigenheiten und das ist halt einer, der halt auch Kampfkunst gelernt hat, anstatt, okay, das ist jetzt einer, der hat Kampfkunst gelernt und deshalb ist er so und so, muss das so und so machen, egal ob es zu seinen sonstigen Charaktereigenschaften passt oder nicht, oder alle Charaktereigenschaften müssen jetzt darauf gebürstet sein, dass das ist, einer ist, der 30 Arten kennt, jemanden mit dem kleinen Daumen, mit dem kleinen Finger zu töten. So.
Ja, das, wie gesagt, solche Charaktere kann es halt auch geben, ne? Aber ich denke, es ist schon wichtig, sich in jedem Moment bewusst zu sein, wie spezifische Charaktere auf solche Situationen tatsächlich reagieren würden. Es macht ja auch noch einen Unterschied, ob dein Charakter diese Konfrontationsszene jetzt lostritt oder ob er da reingezwungen wird.
Genau.
Das ist ja dann eventuell auch noch wichtig, wenn man sich so Reaktionen und Konsequenzen, da kommen wir nachher drauf, da kommen wir nachher noch zu. Jede aktionslastige Szene, meiner Meinung nach, sollte Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen sind genauso spezifisch für jeden Charakter oder sollten genauso spezifisch für jeden Charakter sein, weil ansonsten hat man nämlich eine Jump-and-Run-Szene geschrieben, die keinen Grund hat. Ja. Da bin ich so ein bisschen so ein gebranntes Kind momentan. Aber das erzähle ich nachher, weil unser nächster Punkt ist Einfühlen und Visualisieren. Und eigentlich, finde ich, passt der jetzt noch ganz gut, bevor ich dazu übergehe, zu schimpfen. Einfühlen und Visualisieren, finde ich, ist tatsächlich das Wichtigste, wenn man, also gerade das Einfühlen ist für die Spezifizität ganz wichtig. Das Visualisieren ist ganz wichtig, wenn man dann dazu übergehen will, wie will ich das im Mikrokosmos meiner Szene tatsächlich beschreiben, sodass die Leute sich darunter was vorstellen können, was da passiert. Wir hatten, ich glaube, das waren nicht diese, sondern, also nicht letztes Jahr in der Jubiläumsfolge, sondern in unserer allerersten Jubiläumsfolge, hatten wir, glaube ich, die Happy Angry Sad Übung gemacht.
Ja.
Die habe ich hier nochmal reingeschrieben, weil ich finde halt, wenn man sowas visualisiert, ist es um sich einzufühlen in so einen spezifischen Charakter, der jetzt gerade diese Aktivität, was immer sie ist, oder diese Konfrontation, was ja dann teilweise noch emotional belastend sein kann, erlebt. Tatsächlich ganz gut, wenn man vorher noch mal so ein bisschen nonverbale Ausdrücke für diesen Charakter durchexerziert hat. Weil die Sache an aktionslastigen Szenen oder auch an Kampfszenen ist ja, die Leute reden da nicht so viel. Oder zumindest steht der Dialog nicht im Vordergrund. Das heißt, man muss ja andere Möglichkeiten finden, den spezifischen Charakter des Charakters, haha, ich bin heute formulierungstechnisch ganz vorne dabei, auszudrücken auf irgendeine Weise, die wiedererkennbar ist und die eine Charakterisierung ausdrückt. Und in der Happy Angry Sad Übung, für die Leute, die das Magnus Opum und Opus unserer damaligen Folge nicht gesehen haben, da geht es darum, dass man gar nichts sagt, sondern tatsächlich einfach nur verschiedene körperliche und mimische Ausdrücke findet für glücklich, wütend, traurig. Also für Schauspieler ist das insofern die Übung, wie sieht mein Charakter gerade aus? Wie läuft der, wenn er traurig ist? Wie läuft der, wenn er glücklich ist? Wie läuft der, wenn er wütend ist? Was halt für die Figuren dann wichtig ist, wenn sie gerade keinen Dialog haben, aber trotzdem auf der Bühne sind und trotzdem gesehen werden. Und auf der Bühne zu sein und gesehen zu werden, aber gerade wenig Dialog zu haben, ist eigentlich eins zu eins genau das, was auf den Buchseiten auch passiert, weil im Kopfkino des Lesers soll ja genau das ablaufen. Da sollen halt verschiedene körperliche Reaktionen und mimische und körperliche gestische Ausdrücke gefunden werden für eine Situation, die jetzt gerade sehr wenig Dialog hat. Von daher finde ich das eigentlich immer ganz nett, sowas zwischendurch mal zu machen. Hat halt auch was damit zu tun, tun, was der Charakter tut. Ne? Sich halt zu überlegen, wie reagiert denn dieser spezifische Charakter darauf, dass er wütend ist? Weil es gibt Leute, die laufen rot an und sehen aus, als hätten sie gleich einen Herzinfarkt und fangen an, irgendwie wild zu gestikulieren und zu brüllen und sonst irgendwas. Und andere Leute werden ganz anders wütend. Und
Es müssen ja auch gar nicht mal so extreme Emotionen sein, weil jetzt zum Beispiel das Beispiel einer Reise von A nach B. Leute reisen ja auch sehr unterschiedlich. Es ist ja nicht so, dass einer sitzt am Steuer und tritt aufs Gas und die andere Person sitzt im Beifahrersitz und fragt, sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Bis sie irgendwann angekommen sind oder die Person am Steuer irgendwie gegen den nächsten Brückenpfeiler lenkt. Sondern es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, sich zu verhalten, wenn man irgendwie Downtime hat. Also wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt und gerade ist irgendwie, gibt es nichts zu bereden, liest man da ein Buch, hört man Musik, hört man Radio, denkt man nach, spielt man irgendwie ein Spiel auf dem Handy oder was tut man? Und während man irgendwie in einem Fantasy-Setting auf dem Pferd unterwegs ist, wie ist das? Was tut man da? Wie schaut man sich um? Wie wirkt die Landschaft auf jemanden? Weil das sind dann so Szenen, mit denen quasi nichts geredet wird, mit denen ich dann wieder klarkomme, weil es halt irgendwie tatsächlich was zu tun gibt. So, aber es ist halt für mich schon auch schwierig, auch wenn es was zu tun gibt, das irgendwie sinnvoll zu beschreiben, wenn ich mache eigentlich keine Szenen, in denen nicht irgendwie noch so ein emotionaler Content dabei ist. Und die Handlung eigentlich nur dazu dient, dass irgendwie zwischen den Gefühlen und die Gefühle und Gedanken auch irgendwie in Körperhaltung und Verhalten und so gezeigt werden. Weil, okay, ich denke jetzt über was nach, das mich nervös macht. Was tue ich dann mit meinen Händen? Sitze ich dann sitzt man ja nicht irgendwie nur so da und hat irgendwie die Hände im Schoß gefaltet und schaut vor sich hin, sondern man fühlt das körperlich und hat vielleicht dann auch charakterspezifische Impulse, was zu tun. Irgendwie Selbstberuhigungsverhalten oder eben das ausdrücken oder in was anderes kanalisieren und so. Ja. Genau.
Und ich benutze halt solche, wir reisen von A nach B Szenen immer mal wieder gerne für Charakterkram, weil ne, in plotgetriebenen Geschichten ist es halt immer so ein bisschen auf und ab. In manchen Szenen passiert halt sehr viel Plot. Da hat man dann eben nicht so viel Zeit, um sehr lange Monologe zu halten oder sich sehr genau über seine Gefühle zu unterhalten, weil man halt gerade auf die Fresse gehauen bekommt oder auf die Fresse gehauen bekäme, wenn man tatsächlich die ganze Zeit nur irgendwie mit so einem Thinking-Face daneben stehen würde, so, was bedeutet jetzt diese Konfrontation für mein emotionales Gesundheitssystem? Ja, ne? So. Deswegen fand ich das auch gut. In den Hello Future Me Videos werdet ihr das auch sehen, wenn ihr das da sehen wollt. Ich kann auf jeden Fall die Links gerne zur Verfügung stellen. Eine Kampfszene, da geht es jetzt wirklich um Kampfszenen, aber ich würde das auf alle Action-Szenen in irgendeiner Form beziehen. Sollte eine Aufarbeitungsszene notwendig machen. Also eine Szene entweder vorher oder nachher, je nachdem, ob der Kampf geplant oder unvorhergesehen kommt, in der sich der Charakter oder die Charaktere, wie auch immer, damit auseinandersetzen müssen, was die Konsequenzen dieser Konfrontation sind, entweder für die größere Geschichte oder für ihre emotionale Befindlichkeit oder für irgendwelche Beziehungen oder. Aber es ist schlecht, wenn deine Action-Szene oder deine Kampfszene ohne weitere Konsequenzen einfach aus der Geschichte herausdividiert werden könnte. Wenn sie keine Konsequenzen hat, dann ist sie nämlich unnötig. Und einfach nur ein billiges Mittel, was gerade irgendwie dazu dient, dass mal was passiert.
Das ist sehr oft mein Gefühl bei Verfolgungsjagden in Filmen. Es ist so, dass ich mir ab einem gewissen Punkt denke, ja, okay, das ist eine Verfolgungsjagd. Okay, ja, wir wissen, die fahren mit dem Auto hintereinander her und es ist schnell und da sind andere Autos und die müssen dann um die Autos rumfahren. Okay, ja, habe ich verstanden. Und dann dauert das irgendwie 5 Minuten lang. Und ich denke mir so, warum? Damit ich da sehen kann, wie toll die irgendwie lenken und Gas geben und auf die Bremse treten können. Das ist doch das... ja, und... das finde ich, das so, ne? Und das gibt's halt in Büchern dann auch schon mal häufiger... muss ich sagen, ist es mir bei Sexszenen aufgefallen. Wobei die Ähnlichkeit von Kampf und Sexszenen kommt dann gleich auch nochmal. Ist
durchaus vorhanden, ja.
Viele Probleme sind da sehr ähnlich. Ja, aber das ist halt, ich meine, manche Leute finden das toll, die finden das spannend zuzugucken, wie da welches Auto irgendwie jetzt schneller ist. Und ich denke mir, guck dann auf die Uhr und denke mir, okay, der Film geht noch eine halbe Stunde. Das heißt, sie schnappen sie wahrscheinlich nicht. Und wenn sie doch schnappen, kommen sie wieder frei. Für mich ist da keine Spannung drin. Das
No accounting for taste. Aber prinzipiell würde ich einfach mal der Regel oder zumindest dem gut gemeinten Ratschlag zustimmen, dass eine actionlastige Szene in irgendeiner Form eine Kontextszene braucht, die irgendwann vor oder nachher kommt und in der tatsächlich mal aufgearbeitet werden kann, was gerade passiert ist. Ja. Wenn das nämlich nicht notwendig ist, dann hat diese Konfrontation, dieses Jump and Run, dieses was auch immer ihr da gerade gemacht habt, nicht so richtig irgendeine Konsequenz für die Story oder für die Charaktere. Und dann muss man sich fragen, warum war diese Szene da?
Ja.
Weil alles, das ist nicht das wahre Leben. Im wahren Leben tun wir mit Sicherheit ganz oft viele Dinge, die völlig random sind und mit nichts was zu tun haben. Aber im Storytelling ist es normalerweise eine gute Maxime, sich daran zu halten, dass alles das, was man beschreibt oder was in der Geschichte Platz findet, auch irgendeine Verbindung mit irgendwas haben sollte.
Ja, und da sind wir dann nochmal beim Einfühlen, weil es halt für die Konsequenzen ja nicht nur für den Plot sind, also dass während in dieser Kampfszene irgendwas gearbeitet werden sollte oder dass die Verfolgungsszene verrät, wer jetzt dahinter steckt, hinter diesem Komplott, weil der irgendwie seinen Handlanger hinterhergeschickt hat und den erkennt man oder sowas, sondern auch für die betroffenen Personen unter Umständen, weil je nachdem, ob das irgendwie so ein dahergelaufenes Hansal ist, das eigentlich mit nichts was zu tun hat und jetzt plötzlich in so einen Mafiakrieg reingezogen wird und traumatisiert ist, nachdem er irgendwie eigentlich nur einkaufen fahren wollte und dann wurde irgendwie sein Auto von bewaffneten Typen übernommen und der hat ihn aber nicht aus dem Auto rausgeschmissen und dann ist die Verfolgungsjagd die ganze Zeit in Todesangst. Und irgendwie, ja, das macht was mit jemandem, sofern dieser Hansel halt der Hauptcharakter ist. Ich meine, ne, aber auch mit dem bewaffneten Typen, der da irgend von Karl Arsch das Auto nimmt und den mit der Waffe bedroht und der sitzt dann die ganze Zeit irgendwie voll panisch neben ihm auf dem Beifahrersitz. Das macht ja auch was mit dir. Und wenn es nichts mit dir macht, was bedeutet das dann für dich als Charakter? Wie fühlt sich das, wie ist das dann so im Nachhinein? Und auch, es läuft ja nicht unbedingt jede Kampfszene so mega rund und es funktioniert nicht unbedingt alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht reagiert das Gegenüber anders und entweder lernt man daraus noch was für den Plot so, oder man lernt was über den anderen Charakter, das einem dann in späteren Kampfszenen vielleicht hilfreich sein kann. Man lernt was über sich selber. So, und das, da kommt man halt, denke ich mal, wesentlich einfacher drauf, wenn man sich wirklich hinsetzt und in den Charakter einfühlt und in so das versucht, in das Mindset reinzukommen und die Szene aus der Sicht des Charakters zu betrachten.
Ja, man muss sich vor allen Dingen in dem Moment bewusst sein und das ist zumindest was, das mir tatsächlich mit der Konzeption von Kampfszenen bisher immer sehr geholfen hat, die nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern als Vorbereitung auf diese Aufarbeitungsszene. Dann ist es nämlich sehr viel einsichtiger und auch sehr viel, ich finde, einfacher, aber vielleicht, maybe this is just me, sich eben auf diese charaktereigenen Reaktionen und Aktionen zu konzentrieren, anstatt halt irgendwie in diese Tropes und Klischees zu fallen. So, der Charakter wird jetzt gerade bedroht, also hat er jetzt Angst? Ja, wie hat er denn Angst? Hat er wirklich Angst? Bedroht? Also, ne, ist das für ihn tatsächlich erschreckend oder ist das für ihn tatsächlich irgendwie so just another Tuesday? Weil es tatsächlich mir hilft, schon in dieser Szene, die tatsächlich vom Tempo her eher so ein bisschen schneller gepaced sein kann, wo halt nicht sehr viel Raum ist, Dialog und Monolog einzufügen, was jetzt nicht heißt, dass man das nicht kann, aber man sollte, ne, wir haben hier so einen großen Punkt, der heißt Tempo respektieren. Man sollte in den schneller getakteten Kampfszenen nicht so viel davon unterbringen. Hier und da mal so, das ist okay. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass schnell hintereinander sehr viele Dinge passieren. In anderen Szenen ist das anders, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Raum. Aber es geht vor allen Dingen darum, nicht im kleinsten Detail gerade zu beschreiben, was das jetzt in diesem Moment mit dem Charakter macht. Aber es hilft, sich zu überlegen, okay, in dieser Szene lege ich jetzt quasi den Grundstein dafür, also quasi das Setup dafür, was ich nachher in der Aufarbeitungsszene als Payoff haben will. Also welche Aufarbeitung oder welche Konsequenzen für meinen Charakter, für seinen mentalen Zustand, für seinen emotionalen Zustand, für seine Sicht auf die Welt, auf Beziehungen, auf was auch immer gerade in dieser Kampfszene eigentlich wichtig ist. Das ist wie mit Plot und Story. Wenn deine Kampfszene oder deine Actionszene Konsequenzen hat, dann sind die normalerweise Konsequenzen auch für den Plot, aber auch für die Story, weil ansonsten fehlt da irgendwas. Ja. Dann ist es nur MacGuffin Chase oder irgendwie sowas oder eine Verfolgungsjagd, von der wir alle wissen, wie sie ausgehen und dann ist es halt so ein bisschen langweilig. Ja. Das hilft tatsächlich. Also mir persönlich hat das immer sehr geholfen, mir zu überlegen, okay, das ist eine Kampfszene. Der Plot ist relativ einfach zusammengefasst. Da kommen Leute und schlagen sich auf die Fresse. Dann kann ich mir ein paar YouTube-Videos suchen, um mir auszugucken, wie genau hauen die sich auf die Fresse. Ne, das ist noch die einfachste sage ich jetzt mal, ist halt der einfachste Punkt, zu gucken, okay, wie ist die Choreografie an dieser Stelle, wie hauen die sich tatsächlich. Aber dann ist es in dem zweiten Schritt natürlich immer wichtig, sich zu überlegen, okay, aus der Sicht, welches Charakters beschreibe ich das denn jetzt? Und warum ist das für ihn tatsächlich in irgendeiner Form wichtig? Warum ist das wichtig für die Story? Welcher Punkt meines Character Arcs oder welcher Punkt meiner Story und welcher Punkt meines Plots ist nachher der, den ich aufarbeiten muss?
Es gibt ja Drehbücher, in denen steht an manchen Stellen nur einfach They Fight oder Car Chase.
Ja. They Fight ist quasi die Umschreibung von fast jeder epischen Lichtschwert-Kampfszene in den Star Wars Drehbüchern. Da steht einfach nur They Fight. Punkt. Weil darum geht's nicht. An sich. Es sieht nachher geil aus, ja, aber an sich geht's um was anderes.
Genau.
Und jetzt muss ich doch ein bisschen schimpfen, weil wenn das fehlt, beziehungsweise wenn das stiefmütterlich behandelt wird, ich habe jetzt eine ganze Trilogie Bücher gelesen, in der es quasi um ein Kriegsgeschehen geht. Und natürlich ist mir klar, dass ein Kriegsgeschehen aus sehr vielen Kampfhandlungen besteht. Ist logisch. Wenn aber alle 5 Minuten eine Konfrontation, eine Action-Szene, eine Kampfszene passiert, deren einzige Aufarbeitung ist ein Resümee der Plotpunkte, die wir jetzt abgehandelt haben. Wir haben uns jetzt mit denen und denen geprügelt. Was heißt das jetzt für unsere Geschichte? Ja, das heißt für unsere Geschichte, dass diese und jene Ressourcen jetzt weg sind. Okay, weiter. Dann reicht mir das nicht.
Das ist ein
Jugendstil. Das ist einfach völlig langweilig.
Ja.
Das ist auch keine Aufarbeitung in dem Moment. Das ist einfach nur so ein Abchecken der Checkliste. So, ja, okay, 5 Soldaten sind jetzt wieder weniger und 25 haben wir noch. Nächstes bitte.
Nee, ich meine, ne, das ist halt ein Buch, in dem geht es nicht um die Charaktere, sondern in dem geht es um Battle und Ressourcenmanagement und so, was auch ein legitimes Genre ist. Ich meine, wir haben erst, du hattest erst vor einer Weile von einer Leserin erzählt, die das, den ganzen Gefühls- und Charakterbeziehungskram irgendwie damit nichts anfangen konnte. Und also dafür gibt es schon auch einen Markt, aber wenn man gerne etwas schreiben möchte, in dem sich die Leserschaft mit den Charakteren identifizieren kann und da mitgeht und es eben nicht nur darum geht, irgendwie Worte zu lesen, bei denen man sich akrobatische Kampfhandlungen vorstellen kann, dann ist es sinnvoll, halt das Kampfgeschehen und die Konfrontation wirklich als Zahnrädchen, als Ding, das etwas im Plot tut, einzubetten. Und etwas, das was mit den Charakteren tut. Du hattest jetzt eben schon Tempo erwähnt. Wollen wir das mal als Übergang zum nächsten Punkt nehmen oder willst du noch ein bisschen mehr ranten?
Ich muss eigentlich nicht noch mehr ranten. Ich habe jetzt eigentlich meinen Satz dazu gesagt. Nee, können wir gerne machen, weil Tempo ist ja auch, also wir gehen jetzt ein bisschen auf die Mikroebene, wie man das tatsächlich erzählt, also auch wie man sowas tatsächlich Satz für Satz irgendwie aufbauen könnte, beziehungsweise so ein paar kleine Erfahrungsdinge, wie man sich das erleichtern kann. Und da ist Tempo ja auch ein wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall.
Weil das Pacing von so einer Szene ist, oder Pacing allgemein ist zwar immer auch eine sehr subjektive Erfahrung, stelle ich fest, weil ich manche Dinge ganz furchtbar gepaced finde, die andere Leute total toll finden und umgekehrt. Aber es gibt ja so ein paar objektive Dinge, die man darüber sagen kann.
Ja, ich habe eine Beispielszene, es ist eine Szene aus der Altered Carbon Serie von Richard Morgan. Ich muss an dieser Stelle erwähnen, Richard Morgan ist ein TERF, ein Trans-Exclusionary Radical Feminist, der nicht der Meinung ist, dass Transfrauen Frauen sind. Weshalb ich seine Bücher jetzt nur noch mit dem Kopf Canon lese, dass da alle irgendwie transgender sind und Trap ist nicht binär und so und das mir ganz doll so vorstelle, in der Hoffnung, dass er es merkt und in seinem noch nicht bezogenen Grab rotiert. Aber jedenfalls gibt es da, weil zumindest das erste Buch finde ich richtig, richtig gut und ich will das nicht mehr lesen können, nur weil der Typ irgendwie vernagelt ist. Ich weigere mich, das mir von Transphobie kaputt machen zu lassen. Deshalb.
Das Headcanons gebietet es dir.
Genau. Und jetzt lese ich das so, dass Richard das er weinen würde, wenn er wüsste, wie ich das lese. Das ist meine kleine Rache. Jedenfalls gibt es da diese eine Kampfszene. Es ist ein finaler Endkampf zwischen, ich weiß nicht mehr, ob es tatsächlich Brasil ist, der andere Charakter, aber jedenfalls Takeshi Kovac, der Held, kämpft mit einem Typen, den er aus seiner Jugend noch kennt. Und Brasils Problem mit Takeshi Kovac ist, dass Takeshi ihm wohl mal ein Mädel ausgespannt hat. Und das hat er ihm niemals verziehen. Und jetzt ist das so, dass sie sich prügeln. Und dann ist da irgendwie so eine lebensbedrohliche Situation, weil er irgendwie so über so einem Raubtierkäfig quasi hängt und sich irgendwie so gerade noch mit den Fingern festklammert. Und diese Situation nimmt er zum Anlass, weil ihm da gerade gesagt wurde, ja, es geht um dieses Chicken, das du mir ausgespannt hast. Und Takeshi Kovac dann erstmal so, das Bild verschwimmt, Flashback, 10 Minuten lang reminisziert er dann darüber, wie das denn war zu dieser Zeit und was denn mit dem Mädel war und was das für ein Mädel war und was die so zusammen gemacht haben und wie das so alles war und hier und da und dort. Und natürlich, er ist so technologisch aufgerüstet. Das heißt, er kann solche Dinge in sehr kurzer Zeit, kann er da sehr viel denken. Allerdings kann die Leserschaft nicht so schnell lesen, wie Takeshi Kovac denken kann. Das heißt, man sitzt da trotzdem 5 Minuten lang und liest diesen Sermon in einer Actionszene, in einer lebensbedrohlichen Situation und kriegt dann diese ganze Information, die man in diesem Moment eigentlich gar nicht braucht. Und ich persönlich hätte diese Szene so umstrukturiert, dass man halt in diesem Moment, wenn er so zurückdenkt, weil er denkt dann zurück und versucht sich zu erinnern, welches Mädel denn, hä? Und sich dann halt erinnert und man kann mit sehr wenigen Worten irgendwie so zeigen, so, ach ja, er erinnert sich und erinnert sich irgendwie so bruchstückartig an das warme Meereswasser auf seiner Haut und an irgendwie, wie sie über ihm weggeschwommen ist, so, weil das, da gab es so ein paar Szenen, die er dann, der Autor dann im Detail beschrieben hat, aber da einfach so schlaglichtmäßig so kleine Sinneswahrnehmung rausnimmt, damit man so schon mal geprimed ist, okay, was fühlt er in dem Moment, was diese Erinnerung, was rufen die wach, aber wenn du über einem Raubtierkäfig hängst und vielleicht gleich gefressen wirst, dann nimmst du dir nicht die Zeit, nochmal irgendwie über deine Jugendtage nachzudenken. So, und dann die Kampfszene zu Ende und er könnte dann, während er das zu schreiben, okay, er bringt sich aus dieser lebensgefährlichen Situation erstmal in Sicherheit, dann geht der direkte Faustkampf weiter und kann dann, während er irgendwie seinen Gegner dann in Einzelteile zerlegt, kann er irgendwie zum Beispiel die Geschichte erzählen und sagen so, ja, das war so, die war so und so und wir haben das und das, weißt du, weil da schon auch so ein Hass drin ist, so zwischen den beiden. Das heißt, es wäre angebracht in dieser Situation, dass er ihm das nochmal erzählt, so mit jedem Faustschlag nochmal erzählt, was für ein Vollidiot er ist. Und dann, wenn das dann vorbei ist, kann er sich nochmal dann irgendwie erschöpft und fertig hinfallen lassen, so, oh, ich bin dem Tod entronnen. Und dann nochmal irgendwie emotionaler reminiszieren. Und dann ist zwar diese Reminiszenz und dieses Erinnern ist dann auf 3 Gelegenheiten verteilt, aber jeder hat unterschiedlichen Content. Beziehungsweise ist halt die Frage, wenn du das Emotionale schon am Anfang schon mal angesprochen hast, ob das dann nicht ausreicht, dass die Leserschaft das in die Fakten, die dann mit jedem Fausthieb kommen, inferieren kann und dann so ein drittes, dass er sich nochmal hinsetzt und genauer nachdenkt, gar nicht mehr nötig ist, weil manchmal sind die Details auch einfach irrelevant.
Ja, entweder das oder man könnte halt so diese Welle an Erinnerungen, die ihm dann so im Nachhinein, wenn die Gefahr gebannt ist, eben kommt, eben in so eine Aufarbeitungsszene einbauen.
Genau.
Ne? Weil was sind denn so die Erinnerungen? Was ist denn so, was sagt das denn jetzt aus, dass dieser Typ das so lange mit sich rumgeschleppt hat, dass er tatsächlich bereit war, mich deswegen umzubringen? Und was hat mir das denn bedeutet? Also war das auch die Liebe meines Lebens? Also war das jetzt gerade völlig gerechtfertigt, dass ich dafür fast gestorben wäre? Oder war das halt nur so, ja, war halt so ein Mädel, das ich mal kannte, ne? Ist halt so, pff. Was halt auch wieder was aussagt. Auch eventuell eine Konsequenz für den Charakter und die Geschichte hat, dass er feststellen muss, so, oh, okay, ich trampel gerne auf anderen Leuten rum, obwohl mir das, was, worum es da gerade gegangen ist, gar nichts bedeutet hat. Ist vielleicht ein bisschen blöd von mir. Oder ne, irgendeine Selbsterkenntnis kann da ja hinterstehen. Das würde ich auf jeden Fall auch denken. Also man muss sich halt, was Tempo angeht, in aktionslastigen Szenen und in Action-Szenen, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat halt eine aktionslastige Szene, die sehr langsam verläuft. Ne, ich sage jetzt mal die Reise von A nach B zum Beispiel. Oder das gemeinschaftliche Basteln an irgendwas. Das ist eine langsam gepacete Szene. Da hat man sehr viel Möglichkeiten und auch sehr viel Raum, sowas zu machen wie Monologe, Atmosphärenbeschreibung. Da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Kann man in solchen Szenen halt auch immer sehr schön machen, wenn man so ein bisschen einführen will, wo die Charaktere gerade sind. Oder wie die Landschaft aussieht, damit man sich nachher darauf beziehen kann, darauf berufen kann. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, mit ne, vorher schon mal Dinge einzuführen, auf die man sich nachher in den schneller gepaceten Szenen berufen will, damit man die da nicht erst erklären muss. Und da nicht erst den Flashback zu irgendwelchen lang ausatmenden Erinnerungsfragmenten haben muss. Das könnte man zum Beispiel auch vorher eigentlich mal aufbauen. Wenn es gerade zur Geschichte passt, in dem Kontext weiß ich es jetzt nicht, aber ne, es gibt halt die Möglichkeit, solche aktionslastigen Szenen, die aber ein langsames Tempo haben, für ganz viel Setup zu benutzen, sei es Atmosphäre, Character Arcs. Leute können sich ja auch unterhalten, während sie zum Beispiel irgendwas machen, ne, Beziehungspflege und sowas, kann man da alles ganz wunderschön machen. In den tatsächlichen Action- und Kampfszenen ist es aber wichtig, dass alles, worauf ich mich berufen will, im besten Fall zumindest in den großen, wenn es größere Zusammenhänge sind, auf die man sich berufen will, ist es eigentlich immer am besten, wenn ich die entweder erst später erkläre, ne, in der Aufarbeitungsszene, oder wenn sie halt vorher schon eingeführt sind. Also in diesem einen Video zu dem Makrokosmos von Kampfszenen ist es zum Beispiel auch so, dass er erklärt, wie verschiedene Geschichtenerzähler das halt so lösen. Ich glaube, das eine war halt irgendwie Brandon Sanderson, der halt gerne so ein Magiesystem einführt, indem er halt erstmal die Leute mit dieser Magie kämpfen lässt. Was natürlich ganz nett ist, weil dann siehst du erstmal, was die Leute tun, ohne dass sie das großartig erklären. Was sie da machen, weil ne, für einen Charakter, für den das quasi normal ist, der würde jetzt nicht lange darüber nachdenken. Aber dann sieht man als Leser schon mal, wie das funktioniert und dann in den Aufarbeitungs- und weiteren Szenen, die darauf folgen oder in der weiteren Geschichte, die darauf folgt, kann man das dann irgendwie so ein bisschen mit Regeln hinterlegen und mal so ein bisschen weiter erklären, wie das alles so funktioniert. Oder... Und das war das Beispiel aus dem fünften Harry Potter Buch, wo es halt auch eine sehr lange Kampfszene gibt am Ende, die in einer sehr spezifischen Location stattfindet, im Ministry of Magic, das halt total viel Exposition notwendig macht, weil in dieser Location waren wir vorher noch nie und die ist halt sehr magielastig, sehr whimsical, sehr... beschreibungslastig. Wie macht man das? Indem halt die Charaktere lange, lange bevor es überhaupt zur Konfrontation kommt, jeden dieser einzelnen Räume nach irgendwas durchsuchen. Weil oft ist ja auch eine Konfrontation eine Problemlösungsszene. Ne? Es gibt zwei Leute, die quasi dasselbe Ziel haben und jetzt müssen sie das Problem lösen, wer von ihnen denn tatsächlich zu diesem Ziel gelangen kann oder wie sie das tun wollen oder wie auch immer. Und Das funktioniert zum Beispiel auch hervorragend, weil dadurch, dass die Charaktere halt vorher durch jeden einzelnen dieser Räume mit seinen vielen verschiedenen Worldbuilding-spezifischen Dingen halt durchgelaufen sind und die alle schon mal beschrieben worden sind in dem Kontext, dass wir irgendwas suchen, was halt auch erklärbar macht, warum das mit so viel Details beschrieben wird oder warum die Charaktere sich für diese ganzen Details interessieren, weil sie halt irgendwas suchen, kann man dann nachher, wenn halt das Tempo der Szene massiv anzieht und plötzlich Leute in Lebensgefahr sind und um ihr Leben rennen müssen, quasi nur noch so in Kurzhand darauf hinweisen, in welchem Raum wir jetzt sind. Und dann hat man aber als Leser schon quasi so die mentale Landkarte so im Kopf, dass man sich denkt, ach ja, das ist der Raum mit den Sanduhren und das ist der Raum mit dem Amphitheater und das ist der Raum mit den komischen Gehirnen im Glas. Braucht man da nicht mehr so großartig viel Brimborium zu machen und den Flow des Kampfes nicht zu stören? Weil das hat man ja alles schon mal beschrieben.
Ja, es ist auch so, es ist auch wieder so ein Einfühlungsding dann wieder in Sachen Tempo, weil es gibt zwar dieses so, ja, wenn dann irgendwie der wild gewordene Güterzug auf dich zu rast, dann zieht dein Leben, dein ganzes Leben in einem Bruchteil einer Sekunde vor deinen Augen vorbei. Passiert so im Alltag eher selten. Und es ist auch eher selten so, dass wenn man irgendwie, man kommt rein und dann kommt jemand an, den man irgendwie schon ewig nicht gesehen hat und der aber total schlechte Erinnerungen weckt und man weiß, oh, der wird jetzt gleich auf mich losgehen, ist das nicht so, dass man den anguckt und sich dann zurückerinnert, sondern man guckt den an, man denkt, scheiße, und reagiert. Und dieses dann, das zu erklären, kann man entweder dann machen, dass man noch Dialog zeigt, indem das irgendwie, aus dem das rauszulesen ist, wie da die Beziehung war. Oder man hat andere Charaktere noch, die dann fragen, ja, was ist denn da los, was ist denn da? Und dann kann das der Charakter von sich selbst, selbst aus erklären, dem nebenstehenden Charakter, der dann auch nochmal was erfährt, darauf reagieren kann und die Beziehung passiert dann auch nochmal. Weil es kommt immer wieder vor, dass so Flashback-Szenen und Informationen über den Hintergrund eines Charakters so losgelöst irgendwie wo reingeworfen werden, um irgendwas zu erklären und sonst aber die aber sonst nichts tun. So, das heißt, man kann die Informationen über einen Charakter halt auch mit anderen Charakteren teilen und da dann auch wieder mehr tun, als nur diese Information zu transportieren. Und das ist, ich finde es super unglaubwürdig und unrealistisch und ja, Tempo. Ich meine, auf die Informationsmanagement-Szene haben wir ja schon verwiesen.
Ja.
Ich wollte das Wort einfach an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja, genau. Ich kann ja mal so ein bisschen auf unsere Stichpunkteliste zurückgucken. Wir hatten drei prinzipielle Mikro-Tipps zur Szenengestaltung. Der erste ist halt auch so ein bisschen was, ne, tun, was die Charaktere tun, klare Vorstellung der Örtlichkeit schaffen. Das haben wir gerade schon angesprochen. Also entweder beschreiben wir die Örtlichkeiten, bevor der Kampf überhaupt losgeht.
Ja, wobei ich mit Örtlichkeit eher meine, wo sind die Leute im Raum? Also es gibt ganz, ganz oft lese ich Szenen, wo es dann irgendwie jemand rumrennt und irgendwie durch eine Tür und eine Treppe hoch und das ist so, hat sowas von so einem Escher-Gemälde, dass du denkst, okay, da kommt die Tür und dann dahinter ist direkt die Treppe und dann kommt noch ein Raum und dann darüber wieder so eine Treppe, wie so ein Turm aus komischen architektonischen Einzeldingern und dann wird sich irgendwie geprügelt, aber du weißt nicht, wo in diesem Raum sind die jetzt? Und das kann ja gerne irgendwie so quasi White Room sein. Also bei Kampfszenen habe ich da nicht so viel dagegen, wenn dann nur gesagt wird, ja, das ist irgendwie eine Fabrikhalle und da stehen Kisten rum und irgendeine stillgelegte Maschine oder sowas, weil das ist eine Kampfszene, da guckt sich niemand genauer um und es ist auch eigentlich nicht wirklich so mega wichtig, wie das jetzt im Detail aussieht. Ne, es sei denn, ein Charakter hat das für die Konfrontation ausgesucht und die Entscheidung sagt was über den Charakter aus. Bla, aber dann hat er vorher Zeit gehabt, das alles zu beschreiben und seine Gründe zu nennen. Aber halt zu gucken, wie stehen die Charaktere zueinander? Weil zum Teil ist es, dass irgendwie eben standen sie noch voreinander, jetzt steht der eine hinter dem anderen und dann ist da auf einmal eine Wand und ich habe keine Ahnung, wie die schweben irgendwie so frei im Raum. Und wahrscheinlich ist das einfach nur ein Editing-Fehler, dass da eine Änderung nicht umgesetzt wurde oder irgendwas vergessen wurde oder so. Aber einfach wirklich darauf zu achten, dass klar ist, wer ist wo, wie sind die zueinander und wie bewegen die sich durch den Raum. Mhm. Und weil so Kampfszenen vor allem passieren schnell. Und idealerweise sind die auch spannend. Das heißt, man liest dann auch ein bisschen schneller. Das heißt, und dann kommt der nächste Punkt, kurze, klare Beschreibung, den man folgen kann. Also das heißt jetzt nicht, dass Kampfszenen immer nur aus Hauptsätzen bestehen müssen. Also man muss sich jetzt nicht in Ernest Hemingway verwandeln, bloß weil zwei Leute aufeinander losgehen. Aber dass man nochmal besonders darauf achtet, klar zu beschreiben, und das ist einfach schnell aufgenommen werden kann. Hm. Und Formulierung.
Sage, richtige Verben ist da auch immer eine ganz gute.
Genau.
Ein ganz guter Tipp, weil aussagekräftige Verben sorgen dafür, dass die Sätze prinzipiell kürzer sein können. Mhm.
Wobei es gibt auch, wenn ein Satz gut strukturiert ist, kann auch ein langer Satz leicht zu lesen sein und man merkt gar nicht, dass der so lang war. Aber das ist halt auch nochmal so eine Kunst für sich.
Ja, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Choreografie an, die man da gerade beschreibt. Also in der Hello Future Me Folge hat er zum Beispiel auch verschiedene Sätze aus einem Kampf bei Harry Potter, wo die Sätze tatsächlich alle individuell relativ lang sind. Mhm. Das ist aber halt auch ein Magier-Duell, was jetzt halt nicht so ultra-Action geladen ist wie ein Martial-Arts-Kampf zum Beispiel. Sondern halt, natürlich bewegt sich die Szene auch schnell, aber man kann halt trotzdem noch ein bisschen mehr an Gestik und an Magie-Effekten irgendwie beschreiben, die man jetzt vielleicht in so einem ganzen reinen Hand-zu-Hand-Kampf eventuell nicht hätte. Hm. An der Stelle müssen wir wahrscheinlich auch nochmal auf die Atmosphäre-Folge zurückverweisen, weil da hatten wir ja auch lang und ausführlich darüber gesprochen, wie man halt White Room Syndrome verhindern kann, eben dadurch, dass man als Kurzhand, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen so sagt, aber egal.
Kurzschrift wäre das.
Ne, dass man halt Begriffe verwendet, wie du halt gerade auch schon in dem Beispiel, ne, eine leerstehende Fabrikhalle mit stillgelegten Maschinen und sowas, das sind halt evokative Beschreibungen. Da braucht man nicht so viel an Setup, als dass man sich darunter was vorstellen kann. Das hatten wir in der Atmosphäre-Folge, hatten wir das lang und breit an dem Beispiel Palast, Schloss und Burg durchexerziert, dass verschiedene wohlgesetzte Begrifflichkeiten tatsächlich dafür sorgen, dass sich ein bestimmtes Bild formiert. Wenn du tatsächlich eine sehr eigene Örtlichkeit hast, ne, so wie das Ministry of Magic oder so, oder wenn es halt wirklich tatsächlich sehr genau darauf ankommt, wo jetzt tatsächlich in diesem Raum welche Dinge sind, weil sich der Charakter das vorher so überlegt hat und das zu seinem Plan gehört, würde ich auch der Meinung sein, sollte man das vorher beschreiben, weil das,
ja.
Das nimmt halt während der Konfrontation für mich auch einfach zu sehr das Tempo raus. Also wie gesagt, klare Beschreibungen, kurze Beschreibungen sind in dem Moment tatsächlich evokative Beschreibungen, unter denen ich mir aktiv sofort was vorstellen kann,
genau.
Ohne dass ich die jetzt ewig lang beschreiben muss, wie genau diese Lagerhalle aussieht, wo die Schimmelflecken an der Wand sind, welche Fensterscheiben eingeschlagen sind und welche nicht. Solange das in dem Moment für den weiteren Verlauf des Kampfes keine Geige spielt, brauche ich da dann halt auch nicht zu beschreiben.
Genau. Zur Klarheit gehören natürlich dann auch Formulierungsprobleme. Weil, und hier ist der Moment, also auch bei Örtlichkeit und wie sich die Leute im Verhältnis zueinander aufhalten und bewegen, aber eben auch Formulierungs, Probleme sind so die beiden Punkte, an denen sich Kampf- und Sexszenen berühren. Haha, berühren. Weil es natürlich so ist, dass in einem Feuerkampf ist es so, da, ja, man kann schießen. Man kann zielen. Man kann treffen. Man kann daneben treffen. Die Kugel kann von irgendwas abprallen. Man kann sich ducken. Man kann rübergucken. Man kann an der Seite vorbeigucken. Also die, das, was getan werden kann und wie diese Dinge beschrieben werden können, das ist relativ limitiert. Hm. Und auch wenn man sich prügelt, ist, ja, jeder hat zwei Hände und die heißt Hand und jeder hat eine Faust und einen Arm und im Deutschen ist es ja leider das der Arm, dann hat man den Unterarm, den Oberarm, man hat die Hand, man hat die Handfläche, man hat Finger, Fingerspitzen, das sind alles so in Wiederholungen darin, weshalb man dann zum Teil in Erotika-Auswüchse hört, wie der purpurbehelmte Liebeskrieger, was nicht sexy ist. Zumindest finde ich das persönlich ist das jetzt keine Beschreibung, die mir mit mir irgendwas Erotisches anstellt. Ne? Und es ist halt auch so, dass wenn man dann.
Das ist ein bisschen trying too hard.
Hart. ja, jedenfalls, ne, wenn man sich dann wenn man versucht, Wiederholungen zu vermeiden und sich dann in die Thesauritis reinsteigert, also noch irgendwie langatmige Umschreibungen sucht oder das irgendwie verbildlicht, nur um sich nicht wiederholen zu müssen, nicht so wirklich eine gute Taktik, wenn es eben um Klarheit geht. Und da hilft es dann, hilft dann die Tipps zur Auflockerung von erzählungslastigen Szenen, weil wenn man zwischen das Beschreiben der Handlung noch andere Dinge tut, für die man nicht Worte wie Hand, Arm, Handfläche, Fuß, Bein, Knöchel, Schießen, Treffen, daneben treffen braucht, macht das Platz zwischen den Wiederholungen und gibt mehr Freiheit beim Beschreiben. Ja. Und man kann auch unterschiedliche Aktionen in diese Auflockerungssachen mit reinbauen.
So. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass, ne, also der erste Punkt zu unserem Auflockern wäre halt so Dialog, beziehungsweise es gibt auch, also man kann auch Monolog, wenn er, also in Tempo, ne, wenn in diesen schnell beweglichen Szenen sollte das kurz und knackig bleiben und eventuell halt auch nur Foreshadowing sein für die Aufarbeitungsszene, die später kommt.
Genau.
Aber kann man tatsächlich machen. Und da es ja so ist, dass Menschen und humanoide Wesen, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass wir darüber schreiben, dass die gleichzeitig Sachen tun und sagen können, also du kannst gleichzeitig reden, während du irgendwas machst, normalerweise, ist es halt so, dass man auch in den Inquits dann so ein bisschen Aktionen reinbringen kann.
Genau.
Um das aufzulockern. Es ist auch manchmal okay, das ist so ähnlich wie mit den evokativen Beschreibungen für Örtlichkeiten. Es ist ein bisschen Tell ist auch in längeren Kampfszenen manchmal in Ordnung. Man kann auch sowas sagen wie, sie droschen weiter aufeinander ein oder so. Wenn ich erstmal ein oder zweimal beschrieben habe, wie diese verschiedenen Charaktere kämpfen, kann ich das auch mal mit so einem reinen, beschreibenden, erzählenden Satz so ein bisschen in die Länge ziehen, damit halt klar wird, okay, wenn das ein Film wäre, dann würden wir jetzt sehen, wie die 5 weitere Paraden und Vorstöße irgendwie ausführen, wenn es ein Schwertkampf ist, keine Ahnung. Aber das kann ich halt nutzen, um zu sagen, okay, es vergehen jetzt so ein paar Sekunden und in diesen paar Sekunden sagt mein Charakter zum Beispiel irgendwas, was total spezifisch für diesen Charakter ist und was uns jetzt irgendwie total von den Socken haut, weil nur dieser Charakter hätte das jetzt gesagt, weil das total wichtig ist für die Konsequenzen, die diese Kampfszene irgendwann mal haben wird, hoffentlich.
Und es gibt ja auch so Sachen wie irgendwie, na, sagen wir, du hast einen unerfahrenen Kämpfer, der irgendwie versucht, sich verzweifelt gegen einen Zombie zu verteidigen und wirft ihm dann Dinge entgegen, irgendwie einen Stuhl, während er langsam an die Wand zurückweicht oder so. Das heißt, du brauchst dann nicht beschreiben, nimmt den Stuhl, hebt ihn hoch, wirft ihn, nimmt dieses, hebt ihn hoch, wirft ihn, trifft den Zombie, trifft ihn nicht. sondern oder treibt seinen Gegner mit mehreren Fausthieben bis an die Wand zurück und irgendwie sowas. Also es gibt zusammenfassende Möglichkeiten zu beschreiben, die noch konkreter sind als die Droschen aufeinander ein. Mhm. Also mit so super stark verallgemeinerten wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger, weil das dann unter Umständen irgendwie auch wieder die Luft aus der Szene rausnehmen kann. Weil ja, man eigentlich schon das auch liest, um zu sehen, wie eben gekämpft wird. Und so Droschen weiter aufeinander ein ist wie poppt noch so ein bisschen rum. Das ist so Fade to Black oder so. Also es gibt mit Sicherheit Situationen, in denen das passt, weil ja auch die unter Umständen die Perspektive und der Charakter, aus dessen Sicht das beschrieben wird, der das halt einfach so wahrnimmt, weil es den Scheiß egal ist und ja, die droschen halt noch ein bisschen aufeinander ein. Mhm. So, also es gibt Situationen, da passt das, aber man kann eben auch ein bisschen erzählerisch lebendiger und detaillierter noch zusammenfassen. Also es gibt eine Grauzone zwischen.
Man sollte das auf jeden Fall auch bevorzugen. Es war jetzt halt nur so der Punkt, ne, auf manchen, wir reisen von A nach B Szenen, ist es schon okay, wenn man sagt, so die nächsten 2 Stunden ritten sie schweigend.
Genau.
Oder so. Ja. Um halt verschiedene Punkte in einer langen Aktion, zum Beispiel einer sehr langen Reise, insofern zu kondensieren, dass wir davon aber nur zeigen, die Punkte, die tatsächlich wichtig sind. Zum Beispiel die Punkte, in denen tatsächlich irgendwie die Charaktere irgendwas beobachten, was für das Worldbuilding interessant sein könnte oder sich tatsächlich unterhalten. In Kampfszenen, ja, die sind halt schneller gepaced und da sollte man das vorsichtiger machen, aber auch da kann man manchmal verallgemeinern. Und ne, es gibt halt so ganz, ganz klassisch, ist halt so die Beschreibung, die man in fast jeder mittelalterlichen Kampfszene halt sieht, so, ne, und dann schritten sie umeinander rum und versuchten halt irgendwie eine Schwachstelle zu finden. Du weißt nicht, wie lange diese Charaktere im Kreis laufen. Mhm. Dem Moment auch wurscht, weil hoffentlich nutzt du diese zusammenfassende Beschreibung der nächsten 20 Sekunden, die jetzt in deinem Kampf vergehen, um uns irgendeinen interessanten Satz Dialog hinzuwerfen oder eine interessante Überlegung, Monolog, die dein Charakter jetzt hat, über die Konsequenzen, die dieser Kampf jetzt irgendwie haben wird oder über die Beziehung oder warum er diesen Kampf überhaupt für wichtig hält oder warum er da überhaupt ist und was er davon hält oder wie auch immer. Mhm. Irgendwas, man gebe mir irgendwas. Ich bin wirklich so ein bisschen so ein gebranntes Kind, weil ja, wenn man sich durch, das ist ungelogen, wenn man sich durch 3000 Seiten, jedes dieser Bücher hatte fast 1000 Seiten, gequält hat, ohne dass irgendwas dafür gesorgt. Ich meine, das ist natürlich auch so eine subjektive Geschichte, aber mir waren die Charaktere zum Ende hin immer noch egal.
Warum hast du es eigentlich überhaupt gelesen? Was haben diese Bücher besser gemacht als
die Bücher, die wir aufgehört haben zu lesen?
Ja, die dicken. Die mit dem Computerspiel, mit der Virtual Otherland! Was hat das anders gemacht als Otherland? Warum hast du da nicht aufgegeben, bei Otherland schon?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat das Glück gehabt, dass das erste Buch das Beste ist.
Okay.
Und das in dem ersten Buch auch noch nicht so problematisch war mit den ewigen. Also da waren auch schon sehr viele Action-Szenen drin, aber da war es noch ausgeglichen mit dem, ich fand die Prämisse des Plots interessant. Ich fand das Worldbuilding sehr gut. Das war auch bis zum Ende sehr gut. Das hilft halt nur leider nicht, weil das Otherland macht auch super Worldbuilding. Das ist auch so, ne? Aber es hatte halt wirklich so, das erste Buch ließ sich noch relativ gut lesen. Da habe ich auch nur gedacht, ja, man könnte ein bisschen weniger Deus Ex Machina Kampfszenen machen, die irgendwie immer ganz furchtbar schlimm sind und dann kommt irgendwas, was man vorher nicht auf dem Zettel hatte und rettet unsere Helden wieder. Mhm. Und ich fürchte, dass das tatsächlich ausreichend war, um mir zu denken, okay, jetzt habe ich aber hier diese 5 Plotpunkte, die ich wirklich gut finde, und jetzt möchte ich gerne wissen, wie das Payoff ist. Dummerweise, für den einen Punkt, bei dem ich es wirklich, wirklich wissen wollte, gab es keinen Payoff.
Oh
Der wurde einfach
nein.
irgendwann unter den Tisch fallen gelassen. Und ich
Oh
habe bis zur letzten
nein.
Seite darauf gewartet, dass man mir einen Payoff für diesen Punkt gibt. Und es gab ihn nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich das letzte Buch super kacke fand. Aber es hatte auch Drachen. Also ich gebe zu, ich bin auch einfach glücklich zu machen. Es gab Drachen in diesem
Okay.
Buch.
Manchmal braucht es auch nicht mehr.
Nee, manchmal braucht es auch nicht mehr. Aber ne, ich habe ein anderes Drachenbuch gelesen, das halt auch sehr actionlastig war, wo man sich tatsächlich auch darauf einlassen musste, dass an Charakterisierung nicht wirklich viel passiert, weil es halt so ein geschriebener, ein in Romanform gegossener Actionfilm war. Und aber was dieser Autor tatsächlich besser gemacht hat als diese Fantasy-Geschichte, die ich vorher gelesen hatte, war, dass er tatsächlich sich aber über die Konsequenzen seiner Konfrontation halt immer sehr gut im Klaren war. Das heißt, jeder Konfrontation, die es gab, das Szenario war so ein bisschen Jurassic Park mit Drachen. Ne? Das heißt, also man hat dieselbe Prämisse wie Jurassic Park. Man hat halt einen Vergnügungspark und da ist eine Kommission. Es waren jetzt in dem Fall keine Wissenschaftler, sondern, ja, obwohl doch, es waren auch Biologen, aber es waren auch Reporter. Die sollen halt was über diesen Vergnügungspark schreiben und dann geht alles schief und die Drachen entkommen und versuchen alle Leute zu fressen. Aber in jeder Konfrontation zwischen den Hauptcharakteren, zu denen ich jetzt nicht so eine super dolle Bindung hatte, weil an Charakterisierung fand nicht viel statt. Wir haben am Anfang so einen Infodump bekommen, wer die sind, und dann mussten wir damit halt leben. Aber es war zu jedem Zeitpunkt war sehr offensichtlich, was die Konsequenzen jeder einzelnen Konfrontation sind, sowohl für die Geschichte als auch für die Charaktere, insofern, dass unser Hauptcharakter halt eine spezifische Backstory bekommen hat, die sie dafür prädestiniert hat, diese Situationen zu überleben. Und auf diese Backstory, auch wenn sie rudimentär ist, weil es halt auch ein 300 Seiten Buch war und keine 1000 Seiten Saga oder so, wurde halt in sehr kurzen, sehr prägnanten, aber für die Szene und für den Kontext der Geschichte wichtigen Hinweisen immer mal wieder zurückgegriffen. Und das hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich denke, das ist halt ein Meisterwerk oder so. Das war halt Popcorn-Kino in Buchform. Aber ich habe mich nicht gelangweilt, während ich das gelesen habe, weil mir immer relativ offensichtlich war, warum gerade schon wieder irgendwas explodiert. Und warum wir jetzt schon wieder in einer Verfolgungsjagd sind und warum wir jetzt schon wieder überleben müssen und warum wir jetzt schon wieder dieses Jump and Run hinter uns bringen müssen, weil an jeder beliebigen Stelle der Geschichte wurde mir mit sehr kurzen, prägnanten Beschreibungen und sehr kurzen, prägnanten Erinnerungsflashbacks halt klar gemacht, okay, das ist der Grund, warum sich dieser Charakter jetzt so und so verhält. Und das sind die Konsequenzen, die diese Geschichte jetzt im Folgenden haben wird.
Schön, dass es explodiert, aber warum explodiert es?
Ja gut, bei dem Mülllaster, der gegen die Wand fährt, weiß ich heute immer noch nicht, warum der explodiert ist. Das ist halt, wie gesagt, so ein, ne, das ist halt, wenn man seine Recherche aus Actionfilmen bezieht und nicht wirklich aus der Realität, dann explodieren Autos quasi, wenn man sie anguckt. Aber ja, da habe ich mal drüber geschmunzelt, aber ich, ne, im Gegensatz zu dieser 1000 Seiten langen Saga, die sich, glaube ich, für sehr clever hält und die ich irgendwie für völlig nebensächlich hielt, zumindest was ihre Charaktere angeht, war das tatsächlich so, dass ich mir dachte, so wow, tatsächlich hat es dieses dünne, effekthascherische, völlig überzogen, übertrieben actionlastige Buch tatsächlich geschafft, mir zumindest diesen einen Charakter in seinen Aktionen, in seinen Flashbacks und in seinen Konsequenzen tatsächlich erlebbar zu machen auf eine Art und Weise, die ich nachvollziehbar fand. Was halt die 3000 Seiten lange Fantasy-Trilogie mit ihren 95.000 Charakteren, wahrscheinlich war auch das Problem, überhaupt nicht hingekriegt hat, weil ich nie wirklich wusste, so ja, Okay, die Charaktere sind jetzt schon wieder in irgendeiner Kampfhandlung und müssen schon wieder überleben. Aber es ist ja okay, dass sie das müssen. Aber warum macht
Warum?
das nicht irgendwas? Warum ist das immer nur so ein, ja, okay, jetzt haben wir wieder überlebt. Juhu. Macht das so nicht, oder ich bin gelangweilt von euren Geschichten. Also, ich meine, das klingt jetzt auch wieder blöd, weil natürlich dürft ihr alles machen, was ihr wollt. Und ich bin nicht der Arbiter of Taste und überhaupt, ihr dürft alles schreiben. Und es gibt auch ganz viele Leute, die dieses Fantasy-Ding halt total super finden und die das total sinnig finden und bla. Also, ich bin nicht das Maß aller Dinge, aber ja. Wenn ihr mir eine ganze Reihe von Action-Szenen aneinanderreiht, ohne dass mir der Kontext und die Konsequenzen und die Aufarbeitung für die Charaktere in irgendeiner Form ersichtlich werden, dann werde ich das wahrscheinlich langweilig finden.
Du
Das
hast
muss jetzt niemanden interessieren, aber es wäre wahrscheinlich die Konsequenz.
ja Konsequenzen, ne?
Genau, Konsequenzen sind wichtig.
Ja.
Jetzt kann ich gar nicht mehr.
Oh.
Sag noch irgendwas Schlaues.
Irgendwas Schlaues. Ja, Action, Kampfszenen sind nicht so super einfach zu schreiben, beziehungsweise.
Jemand.
Nee, aber ich denke, dass Kampfszenen nicht jeder, aber ich denke, es gibt schon einige Leute, die sich Kampfszenen einfacher vorstellen und einfacher machen dann auch beim Schreiben, als sie unbedingt sein, als es vielleicht auch für die Geschichte gut wäre. So im Allgemeinen, ne? Natürlich gut in Anführungszeichen, weil Geschmack, bla bla bla. Aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich darüber Gedanken zu machen, ob man seinem Kampf und seiner Action nicht noch ein bisschen Mehrwert geben möchte und ob es nicht vielleicht auch mehr Spaß macht, das zu schreiben, wenn die Dinge eine Bedeutung haben, die über They Fight und über Car Chase irgendwie hinausgehen. So.
Ja.
Ja. Und
Ja, das würde ich einfach so unterschreiben. Ich denke, das kann man als Schlusswort auf jeden Fall besser stehen lassen als mein ständiges Geschimpfe.
genau.
Es tut mir auch leid. Ich versuche mich ja zu zügeln, aber
Du,
manchmal geht es einfach nicht.
das ist total in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Ich habe vielleicht sogar noch ein besseres Schlusswort. Jetzt wenn ich so da. Ich habe ja hier
Oha.
die Stichpunktliste vor meinen Augen und wir haben ja wesentlich mehr erzählt als, ja, macht euch mal Gedanken darüber. Dann, also geht Kampfszenen so an und übrigens auch Sexszenen, über die wir in 2 Folgen sprechen werden. So wie jede andere Szene auch. Da ist genau das Gleiche, ist da wichtig und Gefühle sind da genauso wichtig, Orte sind da genauso wichtig. Sie werden halt anders beschrieben, anders dargestellt, vielleicht ausgelagert in die Nachbereitung der Szene und die großen Flashbacks nicht, während sich die Leute an die Gurgel gehen. Aber ja, aus so einer Kampfszene sollte das Gleiche resultieren können wie aus einer tiefer gehenden Dialogszene, in der wichtige Dinge besprochen werden. Weil also Kampf ist ja auch viszeral, da passieren Dinge und so. Und ja.
Ja, das stimmt. Das macht ein Indie sehr viel besseres Schlusswort. Dem würde ich zustimmen.
Danke.
Jetzt erzähle ich noch kurz, was wir nächstes Mal machen, was wir nächste
Aha.
Folge machen. Ich wollte
Aha.
nicht nächste Woche sagen, ich wollte nächste Folge sagen.
Aha. Das glaube ich dir jetzt
Und das
einfach
kommt
mal.
jetzt vielleicht so ein bisschen ironisch, wenn ich gerade gesagt habe, ich will mich weniger aufregen,
Haha.
weil nächste Folge motzen wir mal wieder.
Yeah. Oh, die Pet-Peeve-Folge.
Ja, nächste Folge wieder eine Pet Peeves-Folge. Und zwar haben wir mal zusammengetragen, was uns an Büchern nervt. Und ich glaube, wir sind jetzt, also ich glaube, wir haben uns beschränkt auf den Erzählstil oder Dinge im overarching Storytelling, weil es gibt mit Sicherheit ganz viele Dinge, die einen an Büchern nerven können. Charaktere, Plotpoints, keine Ahnung, Pacing, was auch immer. Aber wir haben uns auf narrative Dinge, beschränkt. Also erzählerische Pet-Peeves, was an
Ja.
Stil und einfach Machart von Geschichten regt uns ganz furchtbar auf. Und ich fürchte, da werde ich auch wieder ganz furchtbar motzen müssen.
Ja, ich habe gestern Abend habe ich der Liste noch ein paar Punkte hinzugefügt, weil ich, habe ich das gemacht oder wollte ich das nur machen? Auf jeden Fall habe ich gestern Abend ein Buch angefangen zu lesen, bei dem mir gleich so ein bisschen der Kamm geschwollen ist. Also, ich kann ja auch wieder so ein bisschen ranten.
Okay. Manchmal ist das ja auch ein bisschen kathartisch.
Ja, genau.
Manchmal braucht man das einfach. Wir machen
Genau.
das jedenfalls nächste Folge, damit wir wieder ein bisschen motzen können danach, um dann ganz entspannt endlich in unserer Folge 69 über Sexszenen reden zu
Das
können.
ist dann der Make-up-Sex,
Genau.
der
Aber
Versöhnungs.
erstmal motzen wir nächste Folge. Das
Genau.
wird auf jeden Fall großartig. Ich bin davon überzeugt.
Ja.
Bis dahin.
Bis denn.